Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nach der Länderspielpause ist vor dem Flutlicht Freitag Hannover 96 eröffnet den 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend vor ausverkauftem Haus gegen den FC Schalke 04, aktuellen Tabellenzweiten, ein Punkt vor uns. Der Spieltag ist, wenn ihr es noch nicht wisst, ein Aktionsspieltag von der Aktion MT Stands. Das sind Fußballfans, die an der Krankheit MECFS leiden. Dazu gab es eine Sondersendung, wenn ihr die hören wollt, ist eine Folge früher. Hört gerne rein. Da erfahrt ihr mehr darüber. Es wird eine Aktion geben im Stadion. Es wird einen Stand geben auf dem Nordvorplatz. Sie werden auch auf dem Rasen ein kleines Interview geben. Ihr könnt euch da über diese Krankheit, wenn ihr sie noch nicht kennt, informieren. Ihr könnt da vielleicht auch mit Betroffenen ins Gespräch kommen. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass auch die Rote Kurve eine Spendenaktion gestartet hat. Die Rote Kurve gibt für alle verkauften Sticker Mixes, das sind jeweils 8x10 Sticker, kosten 7 Euro, geben sie 3 Euro an die MECFS Research Foundation. Das ist eine Forschungsgruppe, die sich mit dieser Krankheit beschäftigt, die auch in Kontakt zu MT Stands steht. Die Spendenliga bietet MT Stands an, da geht auch der Erlös an diese MECFS Research Foundation. Also schaut doch bitte am roten Kurvestand im Zwinger vorbei und holt euch reichlich Sticker Mixes und dann gehen 3 Euro pro verkauften Mix an die MECFS Research Foundation. So viel zu dem Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Wie gesagt, der Tabellenzweite ist zu Gast. Ausverkauftes Haus. Mein Name ist Tobi und ich freue mich, begrüßen zu dürfen heute Abend den Ferdi, den lieben Ferdi. Servus, Ferdi.
Servus, Tobi.
Geht es dir gut?
Mir geht's hervorragend. Ich muss sagen, mich erinnert die Schalke-Woche so ein bisschen an das Spiel von einem halben Jahr. Weil da konnte ich die letzten 20 Minuten nicht schauen, weil ich auf dem Weg zu einem Geburtstag war und habe das überhaupt nicht mehr mitbekommen. Und ich weiß noch, die ersten 70 Minuten, das war ein unfassbar tristes Spiel. Und ich bin dann auf dem Geburtstag angekommen, habe irgendwann die Kicker-App aufgemacht, geschaut, wie es ausgegangen ist. Und auf einmal stand da 2-1. Wir haben gewonnen. Und ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade den Aufbau der Pyramiden von Gizeh mitbekommen, weil das so ein Weltwunder für mich war, dass wir da noch 2 Tore geschossen haben. Ich glaube, es war Nielsen und Rochelt irgendwie innerhalb von 2 Minuten. Insofern, wir haben letzte Woche in der Folge ja viel darüber geredet, was vielleicht besser laufen könnte, den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt. Wir werden sicher auch heute wieder ein bisschen drüber reden, was besser sein kann. Aber das ist schon auch ein Reality-Check, wie viel besser wir es haben als beim letzten Aufeinandertreffen, weil Halleluja.
Ja, schön, dass du uns das nochmal vor Augen führst, denn du hast völlig recht. Es ist deutlich vieles besser geworden in den letzten Wochen und Monaten. Auch wieder dabei ist Luca. Guten Abend, Luca. Lieber Luca.
Guten Abend, Tobi. Ja, wir haben Mittwoch. Heute Vormittag war der Kampf um die Derby-Karten und ich möchte an der Stelle zumindest einmal ganz kurz die Plattform nutzen und allen gratulieren, die es geschafft haben, an Karten zu kommen und auch meine Anteilnahme auszusprechen den Leuten, die es nicht geschafft haben. Ich kenne dieses Gefühl.
Danke für diesen Hinweis, Luca. Da freue ich mich sehr drüber. Auch dabei ist der liebe Olaf. Guten Abend, Olaf.
Hallihallo, lieber Tobi. Hallo, lieber Ferdi und hallo, lieber Luca. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ja, ich hoffe ja für Ferdi auch und für mich natürlich auch, dass wir vielleicht so ein bisschen eine Wiederholung der Ereignisse am Freitag sehen, dass der liebe Howie und auch der liebe Rochi mal wieder Tore schießen. Also Howie möchte ich schon sehen am Freitag. Da freue ich mich drauf. Ansonsten bin ich ein bisschen Angst vor dem Spiel, muss ich ehrlich gestehen, weil Erwartungen sind hoch und man kann tief fallen, wenn man Freitag nicht gut spielt.
Ja, da hast du recht. Und das wäre natürlich auch ein schlechtes Stell-Dich-Ein, sage ich mal, im Blick auf die kommenden Wochen. Es sind harte Wochen, die vor 96 liegen, das muss man sagen. Ne? Schalke, das Derby, Elversberg, Darmstadt, das sind jetzt Paderborn, kommt auch noch. Sind schon harte Wochen, aber die hatten wir zu Beginn der Saison auch und erinnern wir uns an den super Saisonstart. Vielleicht können wir Olaf ein bisschen die Sorge nehmen. Der Trainer des FC Schalke 04, Miro Muzic, hat zumindest auf der Pressekonferenz gesagt, dass 96 eins, wenn nicht sogar das Top-Team der 2. Fußball-Bundesliga ist. Er hat unseren Spielstil gelobt, er hat unseren Trainer gelobt, er hat unseren Kader gelobt. Bundu kennt er ja noch bestens aus der vergangenen Saison, als er Trainer in Plymouth war. und hätte ihn auch gerne auf Schalke gesehen. Wir haben ihn bekommen. Er hat wirklich sehr, sehr positiv über Hannover 96 gesprochen, sehr freundlich über 96 gesprochen, ist aber sehr gut informiert natürlich auch über unsere Stärken und hat dann auch gesagt, naja, wenn Schalke bei sich bleibt, dann hätten sie alle Chancen in Hannover. Und Luca, da frage ich dich, was macht Schalke denn, wenn sie bei sich bleiben?
Ja, was macht Schalke? Das ist super, super komplex, weil die Schalker wehren sich momentan so ein bisschen dagegen, nur auf die Defensive runtergebrochen zu werden, sag ich mal, weil sie haben die beste Defensive der Liga. Das ist nun mal einfach Fakt. Aber es wird halt ganz oft so getan, als wäre Schalke nach vorne dann recht ideenlos. Ich kann dem irgendwo zustimmen, da komme ich auch gleich noch zu. Aber es hat schon alles eindeutig Hand und Fuß, was Miro Mušić da auf Schalke ja eingeführt hat und implementiert hat. Und nachdem ich in Fürth an der Tankstelle stand und wir auf Social Media Kommentare durchgelesen haben, fiel einmal die Aussage, dass Schalke jetzt diese Woche eine Pflichtaufgabe sei, die man ja jetzt aus dem Weg schaffen müsste. Und das ist nun wirklich beileibe nicht so. Wo sie vielleicht eine Pflichtaufgabe sind, ist beim Spiel mit dem Ball. Ich habe mir ein paar Statistiken zu Schalke rausgesucht. Schalke ist Platz 15, was die Menge des Ballbesitzes angeht, der Liga. Und letzter, was die Passquote angeht, mit 75,2%. Der Liga-Durchschnitt, so ein bisschen zum Vergleich, ist 82,3. Wir sind erwartbar weiter oben. Was aber ganz spannend ist, was ich heute noch gefunden habe, und da möchte ich einen kleinen Shoutout an Alex GE geben. Der hat nämlich eine Field-Tilt-Statistik dazu gefunden, so ein bisschen zur Erklärung. Ballbesitz ist immer eine, ja, ich sag mal, sehr platte Statistik. Und der Field-Tilt spiegelt quasi den Anteil der Pässe wider, die eine Mannschaft im Verhältnis zu allen Pässen spielt, aber nur im Angriffsdrittel. Also wie viele meiner Gesamtpässe spiele ich im Angriffsdrittel? Da sind wir auf Platz 1, aber Schalke wiederum auf Platz 7. Und wenn man sich dann so ein bisschen anguckt, wie ist die Diskrepanz zwischen Ballbesitzmenge und Field Tilt, ist Schalke tatsächlich die beste Mannschaft der Liga. Also sie haben super wenig den Ball, also ne, Platz 15, aber wenn sie den Ball haben, dann haben sie eindeutig eine Idee und dann geht es wirklich sehr, 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 sehr schnell nach vorne. Dadurch entsteht auch wiederum die schlechte Passquote, weil es halt sehr vertikal, sehr schnell gehen soll. Und was Miron Mušić eindeutig geschafft hat, also wirklich, da ist auf Schalke, das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Der hat Intensität da in diesen Laden reinbekommen, das ist wirklich bemerkenswert. Schalke Platz 1 Balleroberung im letzten Spielfelddrittel mit 5,5 pro Spiel, da sind wir Dritter. Platz 1 in Tackles per Match, Platz 2 in gewonnenen Kopfballduellen, Platz 3 Sprints, Platz 3 intensive Läufe. Also das ist, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, wirklich ja ein Unterschied von Tag und Nacht. Und besonders spannend eigentlich, wenn man sich anguckt, dass der Kader sich gar nicht mal so riesengroß verändert hat. Man hat Taylan Bulut und Derry John Merkin verkauft für insgesamt 7,2 Millionen. Taylan Bulut für 6, also das war so ein bisschen deren Nicolo Tresoldi, sage ich mal. Schalke musste dann noch ein paar mehr finanzielle Löcher stopfen. Aber was Schalke im Endeffekt gemacht hat, war, sie haben sich eine komplett neue Innenverteidigung gekauft. Das sieht man auch an der Gegentorzahl, also die haben sie wirklich in den Griff bekommen. Einen neuen Mittelfeldspieler mit Sufyan El-Fawzi und ja, dann noch so ein ganz kleines bisschen Verstärkung vorne drin. Und ansonsten haben sie sich eigentlich nur Spieler aus der knappen Schmiede hochgezogen, sind ein paar Altlasten losgeworden und haben einen ja, 180-Grad-Turnaround geschafft, den viele Miron Mušić auch auf Schalke so nicht zugetraut haben.
Ja, das sind schon mal spannende Zahlen und Daten, die du uns da nennst. Jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, oh doch, bisher konnten wir dich noch nicht überzeugen, dass man keine Angst haben muss, ne? Weil das klingt ja das erinnert mich ein bisschen, da will ich kurz mal gucken mit dir, an einen ehemaligen Schalker und ehemaligen 96er, nämlich den Mirko Slomka. Zumindest in seiner ersten erfolgreichen Zeit bei 96. Ganz wenig Ballbesitz, Ball erobert schnell nach vorne, ging oft schief, hat oft geklappt.
Ja, die 10-Sekunden-Regel, ne?
Ja, genau, die 10-Sekunden-Regel. Wir stehen immer relativ hoch. Ei, weiß ich, also jetzt bin ich fast bei dir und habe auch Sorge.
Ja, es ist komisch, weil Luca hat es ja eben schon gesagt, also Schalke ist tatsächlich eine Mannschaft mit sehr wenig Ballbesitz, wir sind eine Mannschaft mit relativ viel Ballbesitz, also das hat ja Mušić auch in der Präkar nochmal hervorgehoben, dass er sich da auch auf das Spiel freut und so. Schalke ist aber sehr effektiv, ne, das muss man ja sagen, und vor allen Dingen, wir haben beide eine Tordifferenz von +5, aber Schalke hat 5 Tore weniger geschossen, hat aber auch 5 Tore weniger kassiert. Also wir stehen bei 15-10, die stehen bei 10-5. Also die sind schon sehr effektiv. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, gerade weil wir momentan so ein bisschen, naja, so ein paar Stellen haben, an denen die Spieler vielleicht nicht ganz so auf der Höhe sind, dass wir da an dieser Effektivität oder dass wir unter dieser Effektivität am Freitag zu leiden haben. Also ich möchte das natürlich nicht und dann ist ja auch gleich wieder das ganze Wochenende versaut, wenn man Freitagabend schon verliert. Das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Aber das ist so ein bisschen meine Sorge dabei. Also ich meine, individuell, was die Spieler und die Klasse der Spieler anbelangt, sind wir natürlich Favorit. Aber ich bin ein bisschen erstaunt, dass da Leute in den sozialen Medien irgendwie schon schreiben, naja, es wäre ja mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Also das finde ich überhaupt nicht. Schalke ist schlecht gestartet. Ja, wir sind besser gestartet, weil wir auch schon einfach weiter waren in der Vorbereitung, was das Einspielen und die Abläufe anbelangt. Aber Schalke ist ja, da ist ja das Momentum eher bei Schalke als bei uns gerade. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und Ferdi, so was Luca gerade beschrieben hat, ist das ja dann doch vielleicht genau der Gegner, den wir nicht brauchen. Genau der Spielstil, der uns bisher große Probleme bereitet hat. Stefan Leitl ließ so spielen, hinten erstmal Sicherheit, dann schnell nach vorne. Dann haben wir mit Dynamo Dresden so einen Gegner gehabt. Wir hatten auch Fürth hat es ähnlich gemacht. Ist das dann vielleicht tatsächlich das Team, was uns von der Ausrichtung des Spiels und das, was Luca gerade beschrieben hat, sogar noch am gefährlichsten werden kann?
Ich muss sagen, ich würde Schalke weniger mit Fürth, mit Dresden, mit Hertha vergleichen, sondern eher mit Bielefeld. Weil Hertha, Dresden, Fürth, die haben sich eher hinten reingestellt, Räume dicht gemacht. Schalke kann das auch. Schalke kann aber auch ein richtig gutes, intensives Pressing aufziehen. Vor allem auch, ich traue denen durchaus zu, dass sie den Mut haben, dass sie uns hoch anpressen. Oder dass sie zumindest in den Phasen, in denen sie pressen, das sehr, sehr gut machen. Stefan Leitl zum Beispiel kann kein Pressing organisieren. Oder zumindest auf einem überschaubaren Level. Miron Mustic ist vielleicht der beste Pressing-Trainer der zweiten Liga. Wir haben mit Christian Tietz auch einen sehr, sehr guten, aber Mustic ist wirklich Spezialist darin. Und deswegen erwarte ich eigentlich eher ein Bielefeld-Spiel als ein Fürth- oder Dresden-Spiel, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht auch eine Menge Respekt davor habe, weil Schalke hat zwei Dinge. Schalke hat A, sehr viel Leben wiederbekommen, was ich persönlich sehr schön finde. Ich habe so eine gewisse Schalke-Sympathie. Ich finde, das ist ein schlafender Fußballriese, der gern an 32 von 34 Zweitligaspieltagen auch erfolgreich sein darf. Und dieser Verein hat wieder dringend benötigtes Leben von Muslic eingehaucht bekommen, weil er auch einfach menschlich super authentisch und angenehm ist. Und der ist jetzt aber nicht nur ein Motivations- und Mentalitätstrainer, der ist ja auch taktisch richtig gut. Also das, was der umsetzen will auf dem Platz, macht der richtig gut. Wir haben über das Pressing geredet. Das Spiel mit dem Ball ist nicht ihre Stärke, aber wenn sie den Ball haben, kriegen sie auch da, Luca hat die Field-Tilt-Statistik schon angesprochen, kriegen sie auch da verhältnismäßig viel Gefahr raus. Also das ist ein gut organisierter, sehr intensiver Gegner. Das erinnert mich ziemlich an Bielefeld, nur ich glaube individuell in Teilen noch stärker aufgestellt. Deswegen wäre das so eher mein Vergleich. Und ich muss aber auch sagen, ich hatte vor dem Bielefeld-Spiel eine Menge Respekt. Ich habe auch vor dem Schalke-Spiel eine Menge Respekt. Aber ich habe keine Angst, weil dafür sind wir selber zu gut und können auch einfach so selbstbewusst auftreten, dass wir trotzdem jeden Gegner in dieser Liga schlagen können.
Das ist gut. Und Luca, falls Christian Tietz jetzt noch ein paar Ideen braucht und nochmal gesagt bekommen muss, wie Schalke genau spielt. Du hast gerade schon was von Tugenden erzählt und du hast Statistiken herangezogen. Dann hilf uns doch mal, deren Grundkonzept, deren Gerüst, deren potenzielle Startelf. Was muss Christian Tietz jetzt heute nochmal hören, damit er sich gut darauf vorbereiten kann?
Erstmal würde ich behaupten, Christian Tietz muss von mir tatsächlich nichts hören. Das wird er wahrscheinlich besser wissen als ich. Ich muss aber ganz kurz nochmal auf die Gegentore zurückkommen und kann damit aber auch so ein bisschen in die voraussichtliche Startelf übergehen. Und zwar, ja, Schalke hat nur 5 Gegentore kassiert, stellt die beste Defensive der Liga. Wir hatten aber letzte Woche zum Beispiel auch über diesen Wert gesprochen, mit wie viele Tore verhindert ein Keeper und wie viele Tore mehr verursacht quasi ein Keeper. Und Schalke hat da den besten dieser Liga mit Loris Karius. Schalke hat den Expected Goals Against Wert bisher um 3,8 überperformt. Also sie hätten theoretisch 8 bis 9 Gegentore fangen sollen, haben nur 5, sprich dementsprechend auch für einen sehr guten Keeper. Dementsprechend, Loris Karius steht im Tor. Die Grundformation von Schalke ist wie bei, ich würde sagen, 80% im modernen Fußball ein schönes 3-4-2-1, also das, was wir quasi auch spielen, nur mit anders interpretierten Rollen. Heißt dementsprechend auch Dreierkette. Da ist ihnen tatsächlich, ich glaube, gegen Fürth oder letzte Woche, das weiß ich gar nicht mehr, Timo Becker weggebrochen, den sie von Kiel vor der Saison geholt haben. Der war in der Dreierkette hinten rechts, also rechter als rechter Innenverteidiger, wirklich gesetzt und war auch teilweise Kapitän der Mannschaft, als Karaman ausgefallen ist. Das tut weh. Ich erwarte da als Ersatz Mertcan Ayhan. Den haben sie diesen Sommer aus der U19 hochgezogen, ist 18 Jahre alt, ist ein Innenverteidiger-Talent. Hatte man sogar am Anfang eventuell auch schon mal in der Startelf erwartet. Dafür hat dann hinten links Hasan Kurucay gespielt. Das ist auch ein Neuzugang. Wie gesagt, die haben sich eine komplett neue Innenverteidigung gekauft. Den haben sie sich von Oha Leuven aus der belgischen Liga geholt. Ist ein, ja, ich sag mal, sehr kampfbetonter Innenverteidiger und über den wurde ja heute auf der Pressekonferenz von Schalke auch gesprochen. Wird immer besser. Vor wem ich aber wirklich Sorge habe. Und es ist auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, der Königstransfer der Schalker und deren Abwehrboss und der ist auch nach Standards wirklich ekelhaft gefährlich und wahrscheinlich der beste Kopfballspieler dieser Liga. Und wir haben es ja mit Kopfbällen, ist Nikola Katic. Der spielt zentral in der Innenverteidigung, der ist riesengroß, kopfballstark. Ich meine, ist jetzt so wie die gesamte Abwehr nicht der Beste mit dem Ball am Fuß, aber was der da rausschädelt, was der verteidigt, das ist schon nicht ganz so schlecht. Ist auch ein Grund für die, ja, für die sehr gute Abwehr der Liga oder für die beste Abwehr. Dann auf den Flügelverteidigerpositionen rechts Adrian Gantenbein. Das ist zum Beispiel so ein Spieler, den hatten sie letzte Saison auch schon, nur der spielt jetzt unter Miron Music auf einmal 3 Stufen besser als letzte Saison. Da gibt es jetzt auch schon so die ersten I wasn't familiar with your game und ich muss mich bei dir entschuldigen, sag ich mal, Kommentare. Der spielt hinten rechts. Hinten links kommt dann der nächste Spieler, den sie, ich glaube, letztes Jahr zwar schon aus der knappen Schmiede hochgezogen hatten, aber jetzt auch erst so wirklich seinen Durchbruch hatte mit Vitali Becker. Ist ein Außenverteidiger, der ja sehr schnell ist, auch noch irgendwo in diese Liga reinkommen muss, aber in dem wirklich viel Potenzial schlummert und der vor allem offensiv gefährlich ist. Und das ist auch so ein Thema bei Schalke, die arbeiten sehr viel mit ihren beiden Außenverteidigern hoch, dass die sich viel mit in die Offensive mit einbinden. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass rechts statt Adrian Gantenbein Finn Porat beginnt, den sie aus Kiel geholt haben. Der hätte also Pichi gekannt, wäre er nicht verletzt. Und dann im Zentrum von dem Vierer-Mittelfeld, sage ich mal, ist, wie gesagt, Sufyan El-Fawzi als Neuzugang. Haben sie sich vor der Saison von Alemannia Aachen geholt. War bekannt letztes Jahr als der Spieler, der die meisten Kilometer in Gesamtdeutschland abgespult hat. Und das spiegelt ihn quasi ziemlich genau, ja, wieder von dem, was er macht. Der läuft viel, der ackert viel und ist aber ja, sag ich auch mal, das offensivere Element in diesem Mittelfeld. Sein Partner ist Ron Schallenberg, auch letzte Saison schon da gewesen, musste da sehr viel Innenverteidiger spielen tatsächlich, weil sie keine wirklich guten Innenverteidiger hatten letzte Saison. Und ja, auf der 6 zeigt er jetzt eindeutig, wieso er damals geholt wurde und als einer der besten Sechser dieser Liga gilt, weil er einfach gegen den Ball und auch mit dem Ball einfach stark ist, aber vor allem gegen den Ball. Ja, und dann kommen wir so ein bisschen zu dem Bereich auf Schalke, wo Miro Music ein bisschen basteln musste, und das ist die Dreierkette vorne. Stand jetzt würde ich erwarten, links Kenan Karaman als Kapitän dieser Mannschaft und ja, durchaus mit Gefahr, wenn er von links reinzieht und dann so einen seitenverkehrten Robben macht, auf seinem starken rechten Fuß, den dann reinzirkelt. Rechts erwarte ich Christopher Antwi-Ajay. Da ist es allerdings so, da hat Miro Music in dieser Saison auch schon viel rotiert. Ganz am Anfang da gestartet ist Peter Remmert aus der eigenen Jugend, hat das sehr gut gemacht, hat sich dann verletzt. Dann hat er zwischenzeitlich Christian Gomis gespielt. Das ist der eigentliche Top-Transfer dieser Saison, würde ich behaupten, mit 1,5 Millionen Ablöse, den sie aus der Schweiz geholt haben. Der ist jetzt aber auch verletzt und da wird immer so ein bisschen rotiert. Dann, wie gesagt, auch mit Christopher Antwi-Ajay, den ich jetzt da vermuten würde. Und ganz vorne drin Musa Silla, letzte Saison schon da, letzte Saison einer der Lichtblicke gewesen. Auch diese Saison ganz gut bisher, auch wenn er noch nicht so viel getroffen hat.
Ja, vielen Dank. Das, also Schalke, wollen wir einen Haken dran machen. Das sind wir gut drauf vorbereitet. Also wir wissen jetzt, wer kommt, wir wissen jetzt, wie sie kommen. Jetzt geht es um Hannover 96. Länderspielpause, einige Abstellungen. Wir hatten mit Benjamin Kellmann jemanden, der bei Finnland sich ein bisschen, ja, angeschlagen hat, will ich mal sagen, im zweiten Spiel auch nur noch deutlich weniger gespielt hat. Wir haben mit unseren U21 deutschen Nationalspielern, mit Aseko, mit Blank, dann auch Spieler, die sehr spät dann auch zur Mannschaft zurückkommen, wo man dann gucken muss. Gut, ich meine, Hendry hat glücklicherweise im zweiten Spiel wenig gespielt, also ganz, ganz wenig gespielt. Aseko für mich zu lange, knapp 70 Minuten auf einer völlig unbekannten Position für ihn als rechter Verteidiger. Die Salvo wird sich was dabei gedacht haben, bringt jetzt aber Noel, glaube ich, nicht weiter, was uns angeht, und bringt ihn vielleicht sogar ein bisschen raus. Also das sind so zwei Dinge, wo wir vielleicht nochmal drauf gucken müssen. Ansonsten können wir sagen, über Navrocki haben wir gesprochen, der ja dann, ich behauptete, er sei erkrankt gewesen, das war er nicht. Eine Sehnenreizung hat ihn dann verhindern lassen, hat es verhindern lassen, dass er in Fürth mit bei der Mannschaft ist. Jetzt trainiert er wieder. Stand Mittwoch. Also wir haben zwei Tage, mal gucken, ob er es dann in den Kader schafft. Bundu hier geblieben, nicht nach Sierra Leone gereist, keine geringen Chancen nutzen wollend die WM-Qualifikation zu erreichen, haben sie auch nicht erreicht. Also der ist hoffentlich jetzt auf einem Niveau, wo wir sagen können, okay, der ist wieder voll fit. Bei Benji müssen wir mal gucken, wie er zurückgekommen ist. Spannend. Bin gespannt. Imoka noch keine Option für Schalke, könnte eine fürs Derby sein. Und Pichi haben wir erfahren, wohl eher im neuen Jahr. Das also keine guten Nachrichten. Olaf, oder ich meine, warte mal. Wir haben ja schon auch in der letzten Sendung hatten wir drüber gesprochen. Testspiel und aber Nielsen hat getroffen. Also vielleicht doch gute Nachrichten, weil jetzt Howie dann seine Chance bekommt und zeigen kann, dass er in diese Mannschaft gehört.
Ja, das hat er ja schon gezeigt. Das wird er sicherlich auch am Freitag wieder zeigen, aber nicht in der Startelf. Also im Kader wird er sicherlich sein. Auch wenn Luca jetzt große Augen macht, der ja auch ein großer Harvard-Nielsen-Fan ist, erwarte ich ihn da nicht in der Startelf. Aber ich erwarte ihn im Kader und ich rechne auch damit, dass er eingewechselt wird, weil ich denke mal, wir brauchen ja vorne so ein bisschen, da sind wir ja ein bisschen schwach besetzt oder haben Spieler, die nicht ganz so auf der Höhe sind. Ich erwarte auch, ehrlich gesagt, wenn ich das schon vorwegnehmen darf, keine großen Änderungen in der Startelf zum letzten Mal. Was für mich noch ein bisschen fraglich wäre, ob Chakun vielleicht doch Bundu weichen muss. Muss man mal schauen, aber es bleiben ja auch nicht mehr so ganz viele Optionen. Nicht? Ich meine, Rocky würde ich gerne mal in der Startelf sehen, aber ich glaube, da können wir noch nicht mit rechnen, wenn das überhaupt den Kader schafft. Ne?
Ich glaube, das naja. Aber was wäre die Alternative? Machen wir es wieder ohne Innenverteidiger und wir wechseln da wieder wild durch? Da hätte ich aber Angst vor. Da hätte ich dann richtig Angst vor.
Naja, wir könnten ja tatsächlich Sterner oder vielleicht auch mal wieder Allgeier mitnehmen und okay, dann vor allen Dingen nicht irgendwie ganz wild die Leute auf Positionen plötzlich einsetzen, auf denen sie gar nicht spielen, sondern vielleicht mal positionsgetreu mehr oder weniger wechseln. Also
aber das ist eine wilde Idee, die mir gefällt. Aus der U23 können wir keine Verstärkung erwarten. Die kriegen eigentlich nur noch auf der Mütze. Nach einer hohen Niederlage gegen Drochters in Assel, die sind immerhin Tabellenführer, gab es dann zu Hause eine peinliche Pleite gegen den Tabellenletzten vom FC St. Pauli. Witzigerweise nach Hereingaben, in dem Fall Ecken, Gegentore, das kennen wir. Also vielleicht empfiehlt sich dann doch einer für unsere Profi-Startelf, da, zumindest ist er darin schon mal geübt. Nein, aber Spaß beiseite. Ferdi, Navrocki in den Kader, für mich ist das alternativlos, wenn er fit, also fit, ja, wenn er jetzt nicht wieder ausfällt, lass mich mal so sagen. Ansonsten, Chakun auch lange unterwegs gewesen, bin ich dann eher dafür, Bundu, der hier geblieben ist, in die Startelf zu nehmen, würde sonst auch nicht viel wechseln. Was machst du?
Was mache ich? Ich finde es echt schwierig, weil wir schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch daherkommen. Ich finde, die Verletzung von Pichler tut uns enorm weh. Ich finde, gerade diese Woche würden uns Okon und Navrocki als Optionen sehr gut tun, weil ich habe Bauchschmerzen mit Tomiak gegen Schalke als zentraler Innenverteidiger. Und rechts vorne bin ich die ganze Zeit hin und her überlegen, ob ich da jetzt Bundu oder Chakun oder den noch überhaupt nicht erwähnten Yokota sehen möchte. Ich glaube, das eine Argument für Bundu ist, der ist fit, der hat jetzt 2 Wochen bei der Mannschaft und der ist halt Luca hat mal die Exit-Bälle angesprochen. der ist halt also ein Pressing-Outlet. Wenn Schalke wirklich hochpresst und wir dazu gezwungen sind, lange Bälle zu spielen, dann hast du mit Bundu halt jemanden, der diese langen Bälle festmachen kann und in der Luft eine gewisse Präsenz hat, die uns gerade halt bei Pichler auch fehlt, sonst ein bisschen abgeht. Weil dass Benjamin Kellmann gegen Kartitsch sonderlich viele Bälle festmacht, ist halt vermutlich eher schwierig. Kellmann versucht sich so an der Pichler-Impression, er bemüht sich da auch wirklich, ich finde, er kriegt es auch ganz gut hin, aber er ist am Ende einfach nicht Pichler und kann diese Rolle nicht so spielen. Deswegen spiele ich tatsächlich auch mit dem Gedanken, dass uns Bundu für diese Art von Spiel gut tun würde, aber ich bin mir noch nicht sicher, weil sonst gibt es ja hier größere Fans von ihm als mich.
Ja, dann sollen sie sich mal äußern, Luca. Also für dich muss ja... Also für dich muss ja Bundu gesetzt sein in der Startelf. Jetzt vor allem, wo es eigentlich kaum Argument gibt dagegen.
Ja, ist er ja auch. Also ist ja ganz klar. Weil,
natürlich.
Also ich kann es auch noch untermauern, weil ich hatte ja schon erwähnt, wenn Schalke hochpresst oder wenn Schalke angreift, dann nutzen sie auch ganz gerne ihre Außenverteidiger. Und das sind halt genau die Räume, die du gegen Schalke bespielen musst. Also entweder wenn du sie schnell überspielst, dann halt mit Tempo über die Außen kommen. Oder halt, wenn du aus einem organisierten Ballbesitz kommst und Schalke dich presst und du es schaffst, halt die erste Presselinie zu überspielen. Dafür brauchen wir übrigens im Zentrum spielstarke Spieler. Dann halt quasi einen künstlichen Konter erzeugen. Das machen wir ja sehr gerne auch. Wir locken die Gegner an und wollen dann quasi künstlich schnell nach vorne spielen. Und wen gibt es da besser als Mustafa Bundu? Also, mal ganz ehrlich, ich möchte auch mal den Namen William Kokolo hier in den Raum werfen, den du ja eigentlich immer aufstellen würdest. Wäre so ein Spieler für mich, der in dem Spiel durchaus Sinn ergeben würde.
Vor der Tatsache, die du gerade nochmal geschildert hast, dass die Außenverteidiger sehr hoch gehen und wenn wir da mal so einen Ball erobern und ihn vielleicht über den Flügel nach vorne tragen können, dürfen dann unsere Außen nicht so invers spielen, ne? Müssen wir dann ehrlicherweise sagen, also dürfen nicht in die Mitte ziehen. Ich würde es vielleicht sogar, habe ich gerade nochmal kurz, als du so nochmal gesprochen hast, ich habe mir das mal bildlich vorgestellt, habe ich doch mal eine ganz andere Idee, die ich diskutieren wollen würde mit euch. Und zwar, also hinten, da waren wir uns jetzt, glaube ich, einig, da wird es dann wieder blank machen, leider Tomiak und Gita. Dann haben wir natürlich Matsuda und den Neubauer auf den beiden Außenpositionen. Wir haben natürlich Enzo Leopold und wir haben Noel Asseco. Ich glaube, da sind wir uns alle einig erstmal. Wobei man gucken muss, und jetzt wird es nämlich schwierig. Ich habe es eingeleitet, Asseco kommt spät zurück, hat aber nur 70 Minuten gespielt, auf einer ungewohnten Position. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, ja, lass uns doch Taibi nehmen. Okay, bin ich sogar dabei, ich würde es aber anders machen. Du hast recht, Luca, ich fordere Kokolo häufig, ich fordere ihn nicht gegen Schalke. Könnte ein Fehler sein, nach dem, was du geschildert hast, aber ich habe so eine andere Idee. Ich würde es so machen, dass ich tatsächlich die Außen nur über Matsuda und Neubauer besetzen würde. Ich würde sie auf keinen Fall in die Mitte ziehen lassen. Ich würde sie den Flügel hoch und runter schicken, so wie es Schalke mit seinen Spielern macht. Ich würde dann Folgendes tun. Ich hätte gerne Enzo defensiv und ich hätte dann gerne zwei vor ihm. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob wir es mit Asseco und Taibi machen oder ob wir es vielleicht sogar mit Yokota und Taibi machen, ob wir es mit vielleicht sogar, ja, wer fällt mir noch ein? Ah, Rochelt unter Ibi machen. Und ich hätte gerne zwei Spitzen mit Bundu und mit Pichler. Das würde ich mit euch gerne mal diskutieren. Also wie gesagt, Außenverteidiger an der Linie festtackern, hoch und runter. Und dafür im Zentrum mehr Spielstärke. So eine Mischung aus dem, was du gefordert hast, Luca. Die Schnelligkeit haben wir. Die Spielstärke im Zentrum würde ich halt lösen über mehr Spieler dort. Jetzt sagt was dazu gerne.
Also möchtest du quasi ein 3-3-2-2 spielen?
Das möchte ich.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Das möchte ich.
Ich kann... Olaf, willst du? Soll ich?
Ja, ich will mal kurz... Ja, ich fange mal an, wenn ich darf. So alter vor Schönheit. Ich würde tatsächlich, ich finde das ein bisschen wild. Also Titz hat ja bisher nicht mit Überraschungen in der Startelf geglänzt. Also außer vielleicht am allerersten Spieltag, aber ne, so. Ich würde tatsächlich.
Warte mal, denkst du mal kurz an Dresden? War da nicht auch eine Überraschung in der Startelf? War das nicht in der Startelf oder hat der erst gewechselt?
Nee, es war in der Startelf mit da Rochel. Ich meine, es war Startelf mit Rochel da als LV quasi und Kokolo.
Genau, Kokolo, also das war schon überraschend.
Ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay, aber was ich sagen möchte, ist ja vielleicht auch ein bisschen überraschend dann, weil ich würde tatsächlich Kokolo für Rochel bringen und würde Bundu aus eben auch schon genannten Gründen für Chacroun bringen, weil dass die Zielspieler auf den Außen wären. Weil die langen Bälle durch die Mitte werden wir nicht machen können. Und wer sich an die ersten Spiele erinnert, wo auch immer lange Bälle von Nahuel Noll auf Bundu kamen, die also in den Fuß gespielt wurden, das hat schon ganz gut funktioniert. Unter anderem möchte ich das auch eigentlich so haben, weil ich gerne Kellmann in der Mitte bedienen möchte. Und zwar nicht mit langen Bällen von hinten, sondern erstmal auf Außen gehen und dann von rechts oder links rein und dass Kellmann da seine Qualitäten besser ausspielen kann. Ich würde da im Zentrum gar nichts verändern. Ich möchte auch gerne mal Taibi sehen, aber ich weiß nicht, ob uns ein so spielerisch starker Spieler gegen Schalke helfen kann. Ich weiß nicht, vielleicht sieht Luca das anders. Ich hoffe es. Dann sag mal was dazu.
Schalke ist für mich der prädestinierte Nuolasico-Gegner, weil Schalke ist so, also Ferdi hat es gesagt, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, Miro Music ist wahrscheinlich der beste Pressing-Trainer dieser Liga. Schalke hat so ein unfassbar gut organisiertes Pressing. Da kannst du den Ansatz gegen führen, dass du sagst, wir bringen einen Taibi, der das dann irgendwie spielerisch auflöst. Aber so gerne ich ihn habe, aber er ist mir in dieser Saison bisher noch zu unsauber und dann auch manchmal zu plump. Ich meine, der Freistoß entsteht ja auch aus einem Foul von ihm. Und ich glaube einfach, dass Nuolasico dann auch mit seiner eigenen Pressingstärke, weil Schalke hat keine oder hat kaum spielerische Lösungen wirklich von hinten raus. Wenn sie unter Druck gesetzt werden, dann prügeln sie den Ball halt lang so. Und dann traue ich Boris Tomiak immer noch zu, einen Kopfballduell gegen Musa Silla zu gewinnen und dass wir dann quasi wieder in unseren geordneten Ballbesitz reinkommen. Also Schalke ist für mich eigentlich das prädestinierte Spiel für Nuolasico und tun wir mal nicht so, als wäre der mit dem Ball so schlecht. Ich habe auch die Bedenken mit, der ist heute, glaube ich, erst aus Nordirland zurückgekommen. 70 Minuten Rechtsverteidiger, was ja eh eine laufintensive Rolle ist. Also da bin ich gestern fast durchgedreht. Ich war froh, als der Heile vom Platz runter ist. Ich würde ihm so viel Zeit geben, wie es geht und dann halt sagen, dann wechseln wir halt, weil ich glaube, dafür ist er einfach momentan ja zu wichtig. Ich finde aber den Kokodo vorne links Ansatz auch spannend, wobei ich da aber glaube, dass es bei Rochel bleiben wird.
Ich finde die Ansätze auch spannend, wenn wir in der Formation bleiben. Fertig, vielleicht kriege ich dich überzeugt. Du kennst die Statistik, Luca hat sie nochmal skizziert. Also das heißt, sie erobern den Ball meist recht hoch und gehen dann sofort steil, hätte ich fast gesagt. Also spielen sofort vertikal, gehen in die Tiefe, suchen den schnellen Abschluss. Ja, das können sie ja. Sie können ja hochpressen, ist doch kein Problem. Dann haben wir aber mit Gita jemanden, der so eine Presselinie überspielen kann. Wir haben mit Enzo Leopold jemanden, der das kann. Wir haben mit Nahuel Noll jemanden, der das kann. Wir brauchen dann aus meiner Sicht diese Abnehmer eher im Zentrum. Leiten wir sie nach außen gern weiter. Olaf, die Stärke von Kellmann, wenn wir dann wirklich über außen hereingeben. Luca hat den Innenverteidiger angesprochen. Puh, flach, okay, vielleicht. Ich hätte es dann aber lieber tatsächlich mit so ein bisschen klein-klein und den letzten Steckpass. Und da hätte ich aber dann zwei gerne Spieler in der Box, dass der Gegner eben nicht sich auf einen fokussieren kann. Mir wäre das zu wenig. Ferdi, kriegst du dich damit überzeugt oder bist du dann doch eher bei den anderen, die sagen, nee, komm, unser Konzept steht, haben wir nur schnelle Spieler auf den Außen, dann wird das schon.
Ich verstehe deinen Ansatz schon. Vor allem, weil ich finde, dass uns zuletzt so ein bisschen die Spieler im Mittelfeld gefehlt haben und wir da personell manchmal ein bisschen dünn besetzt waren. Ich weiß noch, gegen Fürth fand ich das ganz drastisch. Da hat gefühlt Nuolasico einen Raum von 40 Metern covern müssen, weil Leopold sehr, sehr tief gespielt hat, im Aufbau geholfen hat und der Rest relativ breit geschoben hat. Und dann war Nuolasico da irgendwie so ein bisschen alleine. Vor allem, weil auch Benny Pichter halt nicht da ist und Kellmann diese frühe Ballabnehmen im Mittelfeldrolle weniger spielen kann, als das Pichter tut. Deswegen rennst du bei mir schon so eine gewisse Tür ein mit der Idee, mehr Spieler ins Mittelfeld zu bekommen. Ich habe aber gleichzeitig trotzdem gerne diese klassischen oder diese Halbraumspieler, die wir jetzt immer hatten, also sozusagen die vorderen zwei vor der Spitze, weil Luca angesprochen hat, Schalkes Außenverteidiger schieben relativ hoch. Ich habe gern zwei Spieler, die diese Außen besetzen und die Schalke genau in diesen Räumen wehtun können, wenn die Außenverteidiger hochschieben. Und ich muss am Ende aber auch sagen, so wie man diese Formation dann betitelt, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Weil wenn da Bundu und Matsuda auf einer Seite auf dem Platz stehen, dann ist es egal, ob da 3-4-2-1 draufsteht oder 3-3-2, dann wird es immer relativ ähnlich aus. Und Mustafa Bundu wird jetzt, egal ob der als Halbraumzehner oder als zweiter Stürmer aufgestellt ist, der wird immer eher der Spielertyp sein, der auch in den Strafraum drückt. Das kann man ihm natürlich auch sagen, dass er das gegen Schalke besonders tun soll. Und auch auf der anderen Seite Neubauer Rochelt, das wird vermutlich relativ ähnlich aussehen, egal welches Formationslabel du dem dann Ganzen dann am Ende gibst.
Deswegen, aber du würdest dann schon Rochelt nehmen, ja? Und nicht wie jetzt hier Luca und Olaf richtigerweise anmerken, wegen der Geschwindigkeit dann ein Kokolo?
Bin ich auch so ein bisschen unentschlossen, weil ich fand, Kokolo hat es ganz gut gemacht. Aber mir gefällt diese Saison auch Rochelt ganz gut. Der kreiert Torgefahr, er nutzt sie halt nur noch nicht, aber ich denke mir, irgendwann muss er das tun. Ich habe gern aktuell torgefährliche Spieler auf dem Platz, deswegen gehört für mich Matsuda auf dem Platz und deswegen gehört für mich, auch wenn er vorm Tor aussieht, als hätte er noch nie in seinem Leben auf ein Tor geschossen, trotzdem Yannick Rochelt auf dem Platz, weil grundsätzlich kann der schon auch schießen und er bringt sich halt regelmäßig in diese torgefährlichen Situationen.
Also ihr merkt schon, es ist irgendwie spannend. Also auch wir können noch nicht ganz so richtig sagen, was wäre richtig, was wäre falsch. Waren, glaube ich, seltener. Auseinander sind wir nicht. Aber mit durchaus verschiedenen, wir haben jetzt eigentlich so drei verschiedene Ansätze. Ich bin sehr gespannt, was unser Trainer daraus macht. Seine Sturheit wird dazu führen, dass Olaf und Luca eher recht haben. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn nicht, bin ich überrascht und dann tue ich nicht nur ihm Buße, sondern oder bei ihm Buße, sondern dann fühle ich mich sogar bestätigt, weil er dann doch mal guckt, was vielleicht dann in dem Spiel besser wäre. Also ich bin gespannt. Und gerade auch, was die Spieler selbst, egal welches Konzept so, oder auch Korsett, wie Ferdi auch gesagt hat, bin gespannt, wen er da so aufstellt. Azeko, mir tut das weh, die 70 Minuten als Rechtsverteidiger. Ich bin da bei Luca. Auch ich dachte, das kann er ihm wohl nicht. Also dann soll die Salvo ihn draußen lassen, aus meiner Sicht. War nur froh, dass Hendry eben nicht beide Spiele spielen musste. Das ist wichtig für uns, weil das ist definitiv der wichtigere, mindestens genauso wichtige, weil wir haben sonst da irgendwie hinten keinen potenziellen Starter. Navoki mit zwei Trainingseinheiten wäre mir zu dünn. Und wie gesagt, in der U23 gibt es vor allem mit einem großen Namen, aber noch nicht mit großer Leistung, nämlich den kleinen Bruder des Elversberger Torjägers. Elias in Talib, aber das ist noch nicht so weit. Also zwei Kopfballgegentore, gut. Schwierig. Aber egal. Spannend. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich war selten so überrascht so gespannt auf eine Startelf. Und auch auf das Spiel. Freitagabend, Flutlicht, 20.000 Schalker. Naja, also ich. Olaf, irgendwie hat es mich zu dir gezogen, ist ganz schlimm. Ich bin eher mit so einer Überzeugung in diese Sendung. Und je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich mit euch darüber spreche, Olaf, hast du den Weg in die andere Richtung gemacht oder sind wir zu zweit eher auf der Seite?
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen von meiner Angst verloren, muss ich sagen, nachdem wir jetzt so über alles Mögliche gesprochen haben und die Konstellation und mir auch eingefallen ist, dass ja auch Rochelt und Neubauer auf der linken Seite ja, das finde ich, im letzten Spiel sehr gut gemacht haben. Mit Rochelt zieht nach innen, Neubauer geht außen lang und dann steckt Rochelt durch und dann kann man auch auf Kellmann flanken. Da entstanden ja auch gute Chancen. Ich hätte den Rest meiner Angst sogar jetzt gleich mit meinem wahnsinnig tollen Tipp dann noch endgültig besiegt. Fußball. Und soll ich schon?
Ja, komm,
also ich sage einfach mal, wir gewinnen 3-0. Und tatsächlich wird Rochi sein erstes Tor schießen. Kellmann wird natürlich auch treffen. Und Bundu. Oh. Also es wird ein Spiel der ersten Male, sagen wir es mal so.
Und es wäre so toll, mit so einem Ergebnis dann in die nächste Woche zu gehen, in die Derby-Woche. Also ja. Vielleicht muss ich nochmal drüber nachdenken, wenn die anderen tippen, wie ich damit umgehe. Ferdi.
Achso, Olaf, ich muss dazu sagen, es ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen das als Schlusssatz, so ein bisschen das Pfeifen im Walde. Also ich möchte aktiv meine Angst besiegen und deswegen bleibe ich da jetzt bei allem, was ich ihm gesagt habe.
So. Finde ich sehr gut und klingt toll. Ferdi, gehst du mit oder hörst du vielleicht sogar oder bist du etwas defensiver?
Ich bin etwas defensiver, weil ich einfach eine Menge Respekt vor Schalke habe, weil der eine Spieler, der uns gut tun würde, uns leider noch länger fehlt. Das ist Benny Pichler. Ich glaube, wir vermissen den alle. Ich glaube, wir vermissen den aber auch gerade gegen Schalke. Das ist so eigentlich für mich so das perfekte Spiel. für ihn gewesen. Aber egal, wir haben immer noch eine gute Mannschaft. Schalke hat die nur leider auch. Deswegen bin ich mal so ein bisschen der Spaßverderber und tipp auf ein 1-1. Okay, ich glaube also, aber, das kann in beide Richtungen ausgehen. Und ich muss zugeben, ich habe sehr, sehr viel Bock darauf, weil es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die halt genau ihre Form von Fußball durchziehen werden. Da treffen zwei unterschiedliche Spielphilosophien aufeinander. Mhm. Beide sind aber sehr gut umgesetzt. Beide machen auf ihre Weise Spaß. Beide funktionieren auch, wie man an der Tabelle sieht. Und nach zwei Wochen Länderspielpause wird es jetzt sowas von wieder Zeit. Ich bin auch froh, dass wir schon Freitag spielen. Halleluja, ich finde, das ist immer so ein Bruch. Also 1-1, Tore Karaman, weil die Ex-Spieler treffen halt einfach immer gegen uns. Und für uns trifft Maurice Neubauer.
Oh, dann würde mich interessieren, was für ein Tor? Aus dem Spiel heraus, Freistoß, was für ein Tor?
Aus dem Spiel heraus, Strafraum halb links, Rochelt legt ab, er schweißt das Ding unter die Latte.
Sehr schön, nehme ich, kaufe ich. Luca, wir haben jetzt schon ein 3-0, wir haben ein 1-1. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du denn vor dem Freitagabend-Flutlichtspiel?
Ich unterschreibe alles, was Ferdi gesagt hat. Und ich muss sagen, ich meine, wir kommen jetzt gerade aus einer Länderspielpause und ich hatte so die ganze Zeit bei dem Nordirland-Spiel gegen Deutschland im Kopf, dass es wahrscheinlich zu einem gewissen Grad ähnlich sein wird wie Hannover gegen Schalke. Eine Mannschaft, die viel mit dem Ball versuchen wird, die versuchen wird, irgendwie aufs Tor zu drücken. Und eine Mannschaft, die sich halt darauf, ja, versteht zu verteidigen. Nicht unbedingt so wie Nordirland, aber halt auf ihre Art und Weise. Und ich bin gelandet bei einem 1-0 für Hannover 96, was aber durch einen Standardtreffer passiert, und zwar per Elfmeter. Und den schießt nicht Boris Tomiak, den schießt Mustafa Bundo.
Würde ich auch kaufen. Und ich mache es dann einfach so wie Olaf. Ich habe dir zwar in der Sendung ein bisschen Sorgen entwickelt, gehe aber ganz aktiv nach vorne und bekämpfe diese Sorgen mit einem 3-1-Tipp für Hannover 96. 96 führt schnell 2-0. Bei mir ist es auch ein Eckball, aber es ist dann ein Kopfball von Enzo Leopold. Und es ist dann das 2-0, ein Schuss außerhalb des 16ers von Mustafa Bundu. Schalke kommt dann vor der Halbzeit zum Anschlusstreffer. Den schießt bei mir auch Kenan Karaman. Und in der Nachspielzeit, Schalke wirft alles nach vorne in der Nachspielzeit, ein wunderschöner Konter. Und das 3-1 schießt der Eingewechselte, Harvard Nielsen. So wird dieses Spiel ausgehen, meine Damen und Herren. Ihr Lieben da draußen, kommt gut ins Niedersachsenstadion, genießt es am Freitagabend, besucht bitte den Stand von Empty Stands in dem Nordbereich, geht nochmal zur Roten Kurve und deckt euch mit dem Sticker-Mix ein. Wie gesagt, gehen 3 € pro Sticker-Mix an die MECFS Research Foundation. Kommt gut zum Spiel, genießt das 3-1 oder 3-0 oder 1-1 oder, Lukas, Tipp habe ich schon vergessen.
1-0.
Dankeschön, weil es so niedrig war. Oder 1-0. Wie auch immer, kommt gut hin, kommt gut zurück. Freut euch dann auf das Quick and Dirty in kleiner Besetzung, Olaf. Wir werden zu zweit sein. Der Rest ist irgendwie unpässlich.
Ja, ich glaube, John hat auch noch zugesagt. Also wir können
dann sind wir sogar zu
dritt. Das wird eine coole Runde, da freue ich mich schon drauf. Ja,
dann alle guten Dinge sind 3, das wird spannend. Und dann freuen wir uns darauf und wie gesagt, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.